Eine Frage am Anfang an alle. Hast du jemals darüber nachgedacht, wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, würdest du irgendetwas anders machen als damals? Würdest du eine Entscheidung anders treffen? Fällt dir was ein, dass du eine Sache ungeschehen machen würdest oder vielleicht eine verpasste Chance nutzen würdest? Du würdest vielleicht die Zeit und die Gelegenheit besser nutzen. Vielleicht denkst du manchmal, ja, hätte ich damals weniger am Computer gezockt oder weniger Zeit auf dem Handy verdattelt. In Schule oder Studium mir vielleicht mehr Mühe gegeben oder die Prioritäten in meiner Jugendzeit anders gesetzt. Heute fällt es mir viel leichter, Prioritäten anders zu setzen und Unwichtiges von Wichtigen zu unterscheiden, so meint man. Oder wenn ich noch einmal Kraft hätte, würde ich dieses Projekt oder diese Sache noch mal machen, anschieben. Wenn ich noch mal gesund wäre, dann würde ich vielleicht verreisen. Wenn ich noch mal jung wäre und die Möglichkeiten hätte, die die Jungen heute haben, dann würde ich vielleicht ganz anders dastehen oder Dinge anders machen. Für den Julian und den Daniel stellt sich die Frage vielleicht noch nicht ganz so dringlich. Da denkt man ja, die haben die meisten Dinge noch vor sich und ihr seid noch frei in euren Entscheidungen. Da stehen noch so viele Türen offen und viele Wege. Aber vielleicht muss man auch mal sagen, oder das ganz besonders auch für junge Menschen betonen, dass ihr euch bewusst sein könnt, welche Möglichkeiten ihr habt. Die Möglichkeiten an Bildung, an Freiheit, an Frieden. Das sieht in Ländern auf der Welt, in anderen Ländern ganz anders aus. Da haben Jungs in eurem Alter diese Möglichkeiten nicht. Und das muss man, denke ich, auch immer mal sagen, auch wenn das jetzt die jungen Leute nicht so hören oder wollen oder das so als besonders erachten, vielleicht erst recht nicht, wenn die Eltern sagen, strengt euch mal mehr an, ihr habt so viele Möglichkeiten, macht etwas draus. Aber ich denke, es braucht immer mal wieder Ermutigung, so wie ein Sportler auch immer mal angefeuert werden muss, um vorwärts zu kommen. Ihr seid die Generation mit den Visionen und den Träumen, die sie argumentieren, mit den positiven Dingen, mit den Möglichkeiten, mit der Hoffnung. Wenn man älter wird, dann sieht man eher die Dinge, die schiefgehen könnten oder was nicht gelingen könnte und die Gefahren. Und es ist bei jedem so, dass mancher Wunsch, den man hatte, vielleicht ein Wunsch bleibt, dass manches Ziel unerreicht bleibt, dass mancher Traum Fantasie bleibt. Und später weiß man, das Leben, das heißt auch, einige Dinge von der To-Do-Liste auf die Was-soll's-Liste zu setzen. Ja, der Dieter zum Beispiel, der wird die Tour de France nicht mehr gewinnen mit seinem Rennrad. Und der Gerhard vielleicht, der wird kein Professor, Doktor, Doktor mehr werden. Aber darauf kommt es auch nicht an. Es gibt viel, viel Wichtigeres im Leben. Und die wichtigste Sache, davon wollen wir auch jetzt in der Bibel lesen, die hat ein Mann erlebt, der hat nämlich so einen Neuanfang hinter sich. Der hat den gemacht, diesen Schritt gewagt. Aber er ist nicht in die Vergangenheit zurückgereist. Er wusste, dass er in seinem Leben wahrscheinlich einiges falsch gemacht hat und dass es ein bisschen verkorkst ist. Und wenn er sich wünschen könnte, etwas rückgängig zu machen, würde ihm einiges einfallen. Aber er weiß auch, dass er nicht die Chance oder die Kraft hat, von sich aus selbst etwas daran zu ändern. Er kommt alleine aus den Dingen seines Lebens nicht heraus. Wie viele Menschen gibt es heute, die genauso denken, dass ihre Lebenssituation vielleicht verfahren ist und dass Dinge geschehen sind, die unreparierbar sind? Die kann ich nicht einfach wieder ungeschehen machen. Und dieser Mann war auch in diesem Denken, bis er Jesus begegnete, der Mann mit Namen Zachäus. Wer mitlesen möchte, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Zachäus, der Oberzöllner. Kapitel 19, ab Vers 1. Und er, Jesus, ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht, wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu beherbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eine Geschichte, die vielleicht alle von uns kennen. Die wird sogar im Religionsunterricht behandelt, von Kindern, die jetzt nicht aus gläubigen Elternhaus kommen oder in eine Kirche oder Gemeinde gehen. Und die Geschichte habt ihr vielleicht auch schon oft gehört. Und die ist jedes Mal dieselbe Geschichte. Aber jedes Mal, wenn du sie hörst, ist deine Lebenssituation eine andere. Deswegen kann auch das, was in der Bibel steht, dann immer gleich ist, uns immer wieder neu ansprechen. Der Name Zachäus steht nur dreimal in der Bibel. Nur hier, an der Stelle. Vers 2, Vers 5 und Vers 8. Und trotzdem ist es irgendwie so ein einprägsamer Name und so ein einprägsames Erlebnis, was diesem Zachäus widerfahren ist. Wir erfahren eigentlich relativ wenig von dem Mann. Vier Sachen stehen ganz genau drin. Das ist der Name Zachäus, der Beruf Oberzöllner, finanzieller Status reich, sonstige Merkmale klein. Sonst wissen wir nichts aus dem Lebenslauf des Zachäus. Wir wissen nicht, wie und warum Zachäus der Mensch wurde, der er nun ist, was in seinem Leben passiert ist, was ihn beeinflusst hat, welche Entscheidungen er getroffen hat. Aber das wissen wir heute wahrscheinlich von den meisten Menschen auch nicht. Nicht von unserem Nachbarn, unserem Kollege oder der neben uns in der Klasse sitzt. Vielleicht manchmal nicht mal von deinem Bruder und Schwester in der Gemeinde. Gut, seinen Namen und seine Größe kann sich niemand aussuchen. Wir wissen von dem Zachäus auch nicht, wie er in diese berufliche Stellung gekommen ist, Oberzöllner. Man kann, wenn man geschichtlich ein bisschen recherchiert, nachlesen, dass Jericho, die Stadt, wo er jetzt lebte, eine sehr reiche und bedeutende Stadt war, bekannt für ihre Dattelpalmen und Balsamhaine. Und sie war wegen des milden Klimas in der Jordanniederung auch Winterresidenz zahlreicher wohlhabender Bürger aus Jerusalem zum Beispiel. Und im Hinblick auf Steuer- und Zolleinnahmen war Jericho sicherlich ein sehr lukratives Pflaster. Die römische Verwaltung, unter der Jericho stand, die profitierte von Handel. Es war damals wie heute, dass auf Waren, Marktständen, an Grenzübergängen Zölle erhoben wurden. Und die Besatzer kassierten das aber nicht selber ab, das übernahmen die Einheimischen. Das machten Juden, die das Recht von den Römern dazu gekauft oder gepachtet hatten. Ich finde das ziemlich clever. Ja, da macht man sich als Besatzungsmacht selbst nicht oder zieht sich selbst dort nicht noch den Ärger des Volkes auf sich, sondern man kann das so ein bisschen abschieben. Auf jeden Fall diese, die die Steuern, die Zölle einnahmen, die lebten auch selbst sehr gut davon. Von ihren Landsleuten allerdings werden sie dafür verachtet. Sie unterstützen den Feind, um sich selbst zu bereichern. Sie verlangten mehr von den Leuten, als sie hätten eigentlich zahlen müssen und betrügen ihr eigenes Volk, um die eigene Gewinnspanne zu vergrößern. Also je gieriger man war, desto mehr verlangte man einfach. Wenn du Zöllner wurdest, dann wusstest du, dass du gehasst wirst, dass du ausgeschlossen wirst. Ich weiß nicht, wie gesagt, warum oder wie Zachäus zu diesem Beruf gekommen ist oder zu dieser Stellung. Vielleicht war auch schon der Vater Zöllner und der Ruf, der war sowieso ruiniert. Wir haben letzte Woche was davon gehört, dass man vom Vater geprägt ist oder auch einiges mitbekommt. Vielleicht bekam er auch keinen anderen Beruf, weil er klein war. Vielleicht war er auch nicht so stark. Damals war körperliche Arbeit noch mehr als heute, wo es alle möglichen Maschinen und unterstützende Hilfsmittel gibt. Vielleicht war er auch handwerklich nicht so begabt. Es gibt auch heute die verschiedensten Gründe, warum man sich einen Beruf aussucht. Julian und der Daniel, die werden auch irgendwann wissen müssen, was sie mal machen möchten, um Geld zu verdienen. Auf der einen Seite gibt es vielleicht die Tradition in der Familie. Das hat Vater und Mutter auch schon so gemacht und man hat vielleicht eine Firma von den Eltern übernommen. Manche legen besonders einen Wert auf geregelte Arbeitszeiten und suchen sich ihren Beruf danach aus. Das Beste ist natürlich, wenn man was macht, was einen interessiert und wo so seine Fähigkeiten liegen und was man gut kann. Man kann natürlich auch gucken, wo man das meiste Geld verdient. Manchen ist es wichtig, anderen zu helfen. Und sie suchen sich danach einen Beruf aus. Oder andere würden sagen, das hat sich damals so ergeben. Mir fiel nichts anderes ein und dann war das wie zufällig für mich bereit und jetzt mache ich das, was ich eben mache. Wer sich heute entschließt, ein Zollbeamter zu werden, da ist nichts mehr Verwerfliches dran, so wie es vielleicht damals war. Ich kenne auch jemanden, der beim Zoll arbeitet und der ist Christ. Und das ist ein ganz lieber Mensch, der ist ehrlich und nicht gemein. Der ist auch nicht klein, sondern eher groß. Die gibt es also auch, große Zollbeamte. Der Zoll hat heute auch ein bisschen noch andere Aufgaben. Er überwacht den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Der Zoll schützt auch Urheberrechte und bekämpft Produktpiraterie, Fälschungen. Es gehört auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit, Rauschgiftkriminalität und Zigarettenschmuggel dazu. Und an Flughäfen sorgt der Zoll dafür, dass artgeschützte Tiere und Pflanzenarten nicht ins Land gebracht werden. Aber das, was Zachäus und die Zöllner damals machten, das war was anderes. Das war, vielleicht würden wir heute sagen, organisierte Bandenkriminalität mit Erpressung. Das war Zachäus. Der Name Zachäus bedeutet so viel wie der Gerechte, der Reine. Vielleicht war das noch der Gipfel für die Leute damals, dass jemand auch noch so einen Namen hatte, von dem sie ausgenommen und betrogen wurden. Und Zachäus macht sich nicht einmal selbst die Hände schmutzig, er war ja Oberzöllner, er saß also nicht auf der Straße, am Zollhaus und nahm den Menschen das Geld ab und hatte direkten Kundenkontakt und musste sich auch die Beschwerden anhören. Wie zum Beispiel der Levi, von dem wir lesen können, der Jünger Jesu, den Jesus direkt von dieser Zollstation aus in die Nachfolge berief. Auf jeden Fall, der Zachäus stand gesellschaftlich am Rand. Wenn er Geburtstag hatte, kamen nicht viele Gäste. Eingeladen wurde er auch nicht und hat vielleicht wenig Freunde gehabt. Er war Außenseiter. Außenseiter gibt's heute auch. Hast du kein iPhone, trägst keine Markenklamotten, hast eine andere Hautfarbe oder sprichst eine andere Sprache, bist du Außenseiter. Wenn du Christ bist, kannst du Außenseiter sein. Oder wenn du dich durch irgendetwas anderes bei Menschen unbeliebt gemacht hast, wie der Zachäus. Vielleicht hatte der Zachäus auch schon mal den Gedanke, was er tun würde, wenn er die Zeit noch einmal zurückdrehen könnte, wenn er an einem Punkt neu anfangen könnte. Aber das war nun zu spät. Es gab so viele Mauern um Zachäus drumherum, worin er eingeschlossen war, dass er nichts hätte ändern können. Da gab es die persönliche Mauer. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Er war gesellschaftlich isoliert. Er hatte vielleicht noch ein paar Kollegen oder Familie, aber sonst wollte niemand etwas mit ihm zu tun haben. Da gab es eine politische Mauer. Er war der Feind des eigenen Volkes, Volksverräter, Spion. Und eine religiöse Mauer. Zöllner waren auch ausgesperrt aus dem Tempel. Sie hatten keinen Zugang zu Gott. Doch eines Tages passiert was. Unruhe in der Stadt. Gerüchte machen sich breit. Da kommt jemand. Jesus kommt in die Stadt. Er ist schon ganz in der Nähe. Und Zachäus, der wollte Jesus sehen. Er interessierte sich für Jesus. Warum? Warum wollte er Jesus sehen? War er nur neugierig? Wir lesen später im Lukas-Evangelium noch einmal von der Formulierung, dass sich jemand freute, Jesus zu sehen. Das war bei dem Verhör der König Herodes. Aber der hatte einen anderen Grund. Der war wirklich nur neugierig. Oder er wollte etwas Besonderes sehen, einen Zeitvertreib oder eine Unterhaltung, ein Spektakel vielleicht, ein Wunder. Was ist der Grund, warum du heute hier bist? Hast du dich heute früh entschlossen, Jesus zu sehen, beziehungsweise zu erleben, was er sagt oder was die Bibel dir heute sagt? Was erwartest du, wenn du heute hier bist? Ist es Neugier und Unterhaltung? Ich glaube, Jesus eilt seinen Ruf voraus. Also irgendetwas muss Zachäus schon gewusst haben und muss ihn fasziniert haben, dass er Jesus sehen will. Vielleicht war es die Tatsache, dass Jesus einen Blinden geheilt hatte, direkt vor den Toren der Stadt. Einen blinden Bettler. Vielleicht kannte ihn Zachäus sogar, weil er jeden Morgen und Abend dort mit seinem Pferd vorbeiritt und den Bettler schon mal gesehen hatte. Vielleicht war es auch der Satz, den er gehört hatte, den Jesus zu einem anderen Reichen gesagt hatte. Verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Vielleicht hat er darüber nachgedacht. Vielleicht wusste, oder Zachäus wusste vielleicht als einer der wenigen, dass Reichtum und Schätze auf der Erde nicht glücklich machen. Oder hatte er davon gehört, was Jesus über einen selbstgerechten Pharisäer und einen demütigen Zolleinnehmer kurz vorher sagte, wo er beschrieb, dass sie beide beteten, der Zöllner stand ferne und wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig, und sagte dann über den Zöllner, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sprach er da vielleicht von ihm? Von Zachäus? Das kann doch gar nicht sein, dass Jesus meine Gedanken kennt. Ich glaube, wenn Menschen heute auf Jesus aufmerksam werden, dann dadurch, dass sie genau das erleben, dass Jesus die Gedanken kennt und dass es Menschen, Worte und Situationen gibt, die ganz genau in das treffen, worüber ich gerade nachdenke oder in das, wo ich gefangen bin und ich genau damit konfrontiert werde. Bist du dir nicht auch manchmal unsicher, was du Menschen sagen sollst über Gott und über Jesus, ob das gerade in ihre Lebenssituation passt oder ob es sie vielleicht eher kränkt oder ob sie sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben und du denkst, ob sie das hören und wahrnehmen und überhaupt verstehen? Und dann ist es so eine Ermutigung, wenn dir im Nachhinein jemand sagt, weißt du, das, was du mir damals gesagt hast, das hat genau meine Gedanken und meine Situation getroffen. Und dadurch bin ich irgendwie ins Nachdenken gekommen. Und du denkst dann, Wahnsinn, das kann nur von Gott kommen, weil Gott ins Herz sieht. Ich bin mir oft so unsicher. Zachäus möchte Jesus sehen. Und es ist unwahrscheinlich, dass dieser Wunsch lediglich durch Neugierde motiviert ist. Sonst würde der Zachäus nicht den Umstand in Kauf nehmen, sich so lächerlich zu machen. Jesus zu sehen scheint Zachäus sehr wichtig zu sein. Aber er kam nicht ran an ihn. Zu viele Menschen, zu wenig Platz. Und er der Kleinste. Es war wie sonst auch, wenn Zachäus ins Kino ging, dann musste er auch immer einen Platz in der ersten Reihe buchen, denn wenn jemand vor ihm saß, konnte er nichts sehen. Heute bei 1,50 Abstand hätte er es vielleicht leichter gehabt. Und Zachäus traut sich auch nicht richtig, sich da durchzudrängeln oder laut zu rufen und auf sich aufmerksam zu machen. Man könnte jetzt den Titel von Hans Faller da drüber setzen, Kleiner Mann, was nun? Zachäus hatte eine Idee. Zachäus lief voraus. Nein, er rannte voraus. Letzten Sonntag haben wir hier gehört, Menschen damals, die rannten nicht. Und gleich gar nicht ein Oberzöllner. Die hatten so ein langes Gewand alle an. Und wenn man rennen musste, musste man das so hochziehen. Und dann sah man die nackigen Beine. Das ging damals auch nicht. Und dann ist man da gerannt. Und jetzt stellt euch das Bild vor, wie der Zachäus im feinsten Gewand, denn er hatte ja sicherlich wahrscheinlich ein gutes Gewand an, was nicht so dreckig war, dort durch den Wüstensand rennt oder eben zu diesem Baum rennt und dann dort am Stamm hochklettert, sich auf so einen Ast setzt. Hätte die Szene damals jemand beobachtet, die hätten sich wahrscheinlich kaputt gelacht. Und heute wäre Zachäus ein YouTube-Star und das Video hätte sich ganz schnell verbreitet. 1 Million Klicks oder hätte er damit schon wieder Geld verdient. Es hat fast schon etwas Erheiterndes, diese Szene. Und fast könnte man denken, sie ist eine Illustration von Jesu Worten kurz vorher, als er sagte, dass die Menschen nicht in das Reich Gottes kommen, wenn sie nicht werden wie die Kinder. Wer von euch ist alles schon mal auf einen Baum geklettert? Oh, sogar die Frauen. Ich nehme an, als Kind, die meisten. Wer von euch ist alleine nicht wieder runtergekommen? Zachäus investiert hier. Er macht sich vor anderen lächerlich. Investiere ich auch, um bei Jesus zu sein? Oder habe ich Angst, mich lächerlich zu machen? Habe ich Angst davor, Freundschaften oder Beziehungen zu verlieren, weil ich von Jesus erzähle? Sitzen wir lieber manchmal heimlich auf dem Baum und hoffen, dass uns niemand entdeckt? Zachäus sitzt nun dort, erwartet und beobachtet, was passiert. Und tatsächlich, Jesus kommt genau dort die Straße entlang. Und als Jesus an die Stelle kam, schaut er hinauf und sagt zu Zachäus, Zachäus, was machst du denn da oben? Warum sitzt du denn dort? Nein, Jesus stellt überhaupt keine Fragen. Jesus sieht ihn und wusste, dass er dort saß. Er wusste, wer da saß und er wusste genau, warum er dort saß. Jesus sagt, Zachäus, komm runter, schnell. Wie? Hat er jetzt meinen Namen gesagt? Woher weiß Jesus meinen Namen? Wir haben uns vorher noch nie getroffen. Und sicherlich hat ihm niemand von mir erzählt. Stell dir mal vor, du fährst mit deinen Eltern oder ihr selbst, ihr fahrt auf der Autobahn auf einen Rastplatz raus, stellt euch mit dem Auto hin, steigt aus und zufällig in dem Moment kommt der Teambus der deutschen Fußballnationalmannschaft auf dem Rastplatz gefahren, um eine Pause zu machen. Die Spieler steigen alle aus, gehen an dir vorbei. Nur der Torwart, der Manuel Neuer, der kommt zu euch. Er kommt zu dir und sagt, Julian, cool, du hier. Hier hast du eine Autogrammkarte, Julian. Nimm deinem Bruder Samuel noch eine mit und deinem Vater Tobias. Ja, was fällt dir da als erstes ein? Woher weiß denn der meinen Namen? Mist, jetzt habe ich keine Autogrammkarte von mir. Du wärst so verdattert, dass du glatt vergessen würdest, ein Selfie zu machen. Für Zachäus, das war das ein Beweis, dass Jesus der Messias ist? Jesus ruft Zachäus beim Namen. Er ist nun kein namenloser Zuschauer mehr, kein Außenseiter mehr. Er selbst kann die Mauer nicht überwinden. Aber jetzt kommt Jesus zu ihm und hilft ihm drüber. Jesus lädt sich selbst bei ihm ein. Zachäus, komm runter, ich muss heute in deinem Haus sein. Zachäus hat die Wahl. Er kann auch oben bleiben. Zachäus muss nur noch Ja sagen. Er hat die Wahl, dieses Angebot anzunehmen oder auszuschlagen. Dazu habe ich ein paar Sätze gelesen, die will ich so vorlesen. Das will Jesus bei Zachäus, bei mir, bei dir. Gott beurteilt uns nicht nach unserer Position oder Leistung. Er weiß, was da drinnen bei uns los ist. Ich muss bei dir ankommen, bei dir zu Hause, sagt Gott. Jesus reißt uns nicht vom Baum, nicht von unseren selbst erwählten Positionen. Er sagt uns nur, ich will bei dir zu Hause sein. Und vielleicht ist jemand hier, der sitzt schon sehr lange auf diesem Baum. Er hat auch schon einmal diesen Ruf Gottes gehört. Das ist lange her. Und dann hat sich das Leben die Zeit genommen und die Arbeit und das Geld haben unser Zuhause ausschmücken wollen. Und dann kam dieser Ruf nochmal. Da waren es andere Äste und Blätter, die dich zurückgehalten haben. Vielleicht hast du dich geschämt vor den anderen und wolltest nicht fromm werden. Und vielleicht war es sogar noch ein drittes Mal, dass du deinen Namen gehört hast, dass dieser eine lebendige Gott bei dir zu Hause einkehren wollte. Der Zachäus, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Er klettert schnell runter und freut sich, steht hier in der Bibel. Bei Freude, das griechische Wort im Urtext ist die Verbform sich freuend und die verwendet Lukas nur 9-mal in seinem Evangelium, um Freude zu beschreiben, die mit Glaube und mit Rettung zusammenhängt. Wie zum Beispiel kurz vorher im Gleichnis vom verlorenen Schaf, der verlorenen Drachme und dem verlorenen Sohn. Das hatten wir auch letzten Sonntag. Könnt ihr euch erinnern, was passiert ist, als alles wiedergefunden wurde? Was der Wolfgang hier vorhin gesagt hat? Party. Freude, die mit Glaube und Rettung zusammenhängt. Und ich glaube, Zachäus hat Jesus nicht nur freudig aufgenommen, um ein herzlicher Gastgeber zu sein, sondern er nahm Jesus in sein Leben auf, nicht nur in sein Haus. Ich erinnere nochmal an die Frage am Anfang. Hast du jemals den Gedanke gehabt, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, würde ich etwas anders machen, eine Entscheidung anders treffen, eine geschehene Sache ungeschehen machen, eine verpasste Chance nutzen? All das tritt ein, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt und das Vergebungsgeschenk Jesu annimmt. Noch einmal neu beginnen. Geschehene Schuld ungeschehen machen durch Vergebung. Und das, was der Zachäus aus sich heraus nicht schaffen konnte, ist möglich mit Jesu Hilfe. Nicht die Veränderung führt zur Begegnung mit Jesus, sondern die Begegnung mit Jesus verändert. Auch die Geschichte zeigt uns die Voraussetzungslosigkeit der Begegnung mit Jesus. Da braucht es nicht, was man vorher tun muss. Die ganze Situation passt natürlich auch hier wieder manchen Menschen nicht ins Denken. Und die Pharisäer stellen dann Jesus auch die Frage, wie kannst du dort hingehen und essen? Sie waren der Meinung, dass Zöllner unreine Menschen sind. Und wenn du mit ihnen zusammen bist, dann verunreinigst du dich auch, weil du vielleicht bei ihnen zu Hause das Essen isst, was sie mit Geld gekauft haben, was sie sich ergaunert haben. Und man macht sich unrein, wenn man mit ihnen zusammen ist. Deshalb hatten ja die Zöllner auch Tempelverbot. Jesus stellt klar, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und als er bei Levi eingeladen war, den er vorher als Zöllner berufen hatte in seiner Nachfolge, und auch Menschen gesagt haben, wie kannst du nur, dann sagt er auch, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Wir wissen nicht, was Jesus mit dem Zachäus noch alles gesprochen hat. Mich würde es wahnsinnig interessieren. Wir wissen auch nicht, in welchem Zusammenhang der Zachäus dann zu Jesus sagt, die Hälfte des Vermögens gebe ich den Armen und wenn ich jemandem etwas zu viel abgenommen habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Aber vielleicht erleben wir auch manchmal ähnliche Momente. Momente, in denen Gott durch eine Person oder ein Ereignis zu uns spricht und uns klar wird, dass wir was tun müssen, dass wir was ändern müssen. Nicht, um uns Gottes Liebe zu verdienen, sondern weil wir sie schon geschenkt bekommen haben und alle sehen sollen, dass die Begegnung mit Jesus mein Leben verändert hat. Die Fragen, die der Zachäus vielleicht hatte, was jetzt passiert, nachdem er das gesagt hatte, ob ihm die Menschen das glauben oder ob das vielleicht eine Falle, ob sie da einen Trick vermuten, was die Kollegen vom Zoll sagen, ob er denn total verrückt ist und ob er von seinem Beruf überhaupt noch leben kann oder sich was anderes suchen muss, die sind in dem Sinne ganz klein. Nochmal zu letzten Sonntag, der Wolfgang hatte erzählt, als er Jesus in sein Leben aufgenommen hat, da hat er auch Dinge richtig gestellt, beziehungsweise er wollte Dinge auch wieder gut machen oder sich ja vielleicht auch entschuldigen und hat erstmal in Würzburg beim öffentlichen Personennahverkehr fürs Schwarzfahren bezahlt, für sein jahrelanges Schwarzfahren bezahlt. Das ist nichts, dass man sich dadurch die Liebe Jesu erkauft oder sich irgendwie eine Gerechtigkeit wieder verschafft. Es ist etwas, dass Menschen sehen, in meinem Leben hat Jesus was verändert. Mit einem Zitat möchte ich noch einen anderen Gedanken ableiten. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommel nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und wenn wir Menschen für Gott begeistern wollen, dann müssen wir ihnen auch nicht sagen, was sie zu tun haben oder nicht zu tun haben, sondern es ist wirkungsvoller, wenn wir ihnen die Sehnsucht nach Gott wecken können. Die Sehnsucht nach einem sinnvollen, zufriedenen Leben. Und so hat sich wohl auch der innere Wandel in Zachäus vollzogen. Jesus hat ihm nicht gesagt, was er ändern muss. Zachäus hat in seiner Nähe gespürt, was er ändern muss. Es ist eine Geschichte mit einem Happy End, würden wir sagen. Das, was verloren war, ist gefunden geworden. Verloren bedeutet ja nicht, dass was abgerutscht ist, unerreichbar, dass alles vorbei ist, eben verloren, wie ein Fußballspiel vielleicht, sondern verloren bedeutet hier, dass etwas fehlt. Ja, wie wenn du einen Handschuh verlierst, das fehlt dann einfach. Oder wenn im Schachspiel der weiße König nicht da ist, du kannst das Schachspiel nicht gebrauchen, es fehlt was. Und so fehlt ein Mensch, wenn er nicht zu Gott gehört. Wir lesen hier von einem Wunder. Das Wunder, dass Zachäus zu diesem Gott umgekehrt ist und Gottes Reich finden konnte. Denn Jesus hat vorher selbst gesagt, wie schwer ist es für einen Menschen, der viel besitzt, in Gottes Reich zu kommen. Und der Zachäus hatte viel. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Hier ist das Wunder passiert. Nochmal 5 Punkte aus diesen Texten. Materielle Güter machen nicht dauerhaft zufrieden. Es bleibt ein Rest an Unzufriedenheit, welcher durch Jesus Christus gestillt werden kann. Jesus kommt zu denen, die sich nach ihm sehnen, die ihn kennenlernen wollen. Das sind auch die, die bei uns unbeliebt sind. Und es sind die, die gerne übersehen werden. Es ist nicht entscheidend, was wir über andere Menschen denken. Jesus sieht das Herz an. 4. Wer mit Jesus Gemeinschaft haben will, der wird sie bekommen. Und Gemeinschaft mit Jesus Christus ist lebensverändernd. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mögen das noch viele erfahren.